Ja, guten Morgen auch von meiner Seite zum dritten Advent. Es geht ja wirklich rasend schnell dieses Jahr, oder? Mal wieder, denken wir vielleicht. Aber es ist so. Und unser innerer Mensch muss irgendwie mitkommen. Und vielleicht, oder ich hoffe und bete, dass das heute Morgen uns gelingt, uns gottesdienstlich einzustimmen in der Gegenwart Gottes und Advent wirklich zu feiern. Im 13. Jahr der Regierungszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel, als Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, und sein Kollege Horst Seehofer noch Ministerpräsident von Bayern war, als Landrat Joachim Walter für den Landkreis Tübingen das Sagen hatte, ich hoffe, ich habe richtig recherchiert, Oberbürgermeister Buhlander der Stadt Mössingen vorstand, als Bischof Harald Rückert die evangelisch-methodistische Kirche führte und Frank Mater Pastor des Bezirks Mössingen war, geschah das Wort Gottes. Klingt das seltsam in euren Ohren? Irgendwie schon, gell? Und doch ist es nicht genau das, ist es nicht genau das, was wir als Freunde von Gottesdiensten, und ich hoffe, ihr alle seid Freunde von Gottesdiensten, suchen, was wir uns wünschen, erbitten und auch brauchen, nämlich, dass das Wort Gottes geschieht. Unter uns, in uns, bei uns. Lasst uns in diese Haltung jetzt nochmals miteinander finden. Ich bete kurz. Lieber Herr, hast deine Gegenwart versprochen, dein Geist, dein Wirken unter uns, und wir wollen dich von Herzen bitten, tu du alles dazu, dass dein Wort bei uns ankommt. Und schenke in uns, dass wir auch etwas dazu beitragen können in unserem Herzen. Wir heißen dich willkommen, begrüßen dich und wollen jetzt hören auf dich. Amen. Als Lukas mit den Sätzen, mit denen ich eben die Predigt begonnen hatte, für seine Zeit und nach seinem Evangelium, das er uns aufgeschrieben hat, wir hören das nun gleich, wollte er damit etwas sehr Wichtiges sagen, nämlich Gott hat sein Schweigen gebrochen. Gott hat geredet, Gott hat seine Welt angeredet und das zu einem ganz konkreten Datum, eben in jener Zeit, als dieser in seiner politischen Aufgabe und jener in seinem kirchlichen Amt stand. Überraschend, unerwartet greift Gott nach Johannes dem Täufer. Es war im Jahr 29 nach Christus und jetzt hört den Text aus Lukas 3.
Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Soweit das Zitat. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen.
Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet. Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
Und die Menge fragte ihn und sprach:
Was sollen wir denn tun?
Er antwortete und sprach zu ihnen:
Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der tue ebenso.
Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm:
Meister, was sollen wir denn tun?
Er sprach zu ihnen:
Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist.
Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen:
Was sollen wir denn tun?
Und der sprach zu ihnen:
Tut niemandem Gewalt oder Unrecht an und lasst euch genügen an eurem Sold.
Drei Überschriften habe ich euch für die Predigt, sodass ihr vielleicht euch diese Überschriften merken könnt an deinem Mittagstisch noch. Naja, Gott zeigt sich, Gott ruft zur Umkehr und Gott fordert uns auf. Gott zeigt sich. Meine Schwester hat um ihren Garten herum einen Zaun im Landhausstil. Kennt ihr? Die senkrechten Holzpfosten stehen in größeren Abständen zueinander, verbunden sind sie mit langen Brettern. Und der Text aus dem Lukas-Evangelium hat mich an so einen Gartenzaun erinnert. Wenn Gott spricht, wenn er sich einem Menschen zeigt, dann ist das eine besondere Zeit, eine besondere Stunde. Und diese Zeiten, diese Stunden, in denen Gott sich zeigt, ist wie so ein Pfosten an einem Gartenzaun. Gott setzt in seine Welt hinein solche Pfosten. Solche wichtigen Punkte. Gott setzt in unserem Leben solche Pfosten. Es sind Zeiten, in denen er uns anspricht, Zeiten, in denen etwas in unserem Leben aufleuchtet, das von ihm kommt. Am letzten Sonntag, als wir miteinander in Bodenshausen Gottesdienst gefeiert hatten, war für mich so ein Eindruck, Gott spricht. Mitten unter uns. Menschen waren berührt, man hat sie ihnen angesehen. Und als wir im Anschluss an den Gottesdienst auch eine Krankensalbung eines jungen Menschen miteinander feierten, besonders eben, Gott spricht und ist da. Gar nicht so selten gehen solche besonderen Stunden einher mit einer Krise in unserem Leben. Etwa wenn ein Glaube aus den Kinderschuhen wächst, aber noch keinen Platz in den Schuhen von Erwachsenen gefunden hat. Krisenzeiten. Oder wenn unsere Freundschaften auf dem Prüfstand stehen, weil sie nicht das halten, was man sich von ihnen erhofft hat. Krisenzeiten. Oder wenn sich die Harmonie nicht einstellt, die wir uns wünschen so sehr, vielleicht auch in diesen Tagen. Krisenzeiten. Oder wenn Dinge oder Menschen in unserem Leben sterben. Krisenzeiten. In Krisenzeiten sind wir bereiter zu hören, was Gott sagt. Wenn das Normale und Gewohnte einfach auf dem Kopf steht, sind wir ansprechbarer. Bei mir landete eine E-Mail in meinem Postfach, die mir eine gelähmte Frau geschrieben hat. Sie ist in einem Alter, sitzt schon jahrzehntelang im Rollstuhl und kann nur mit Mühe ihre Kuchengabel halten. Sie schreibt: Ich selbst frage mich oft, was Gott vorhat mit mir und meinem Leben. Nicht umsonst hat er uns den Unfall überleben lassen. Zu irgendetwas muss ich doch noch zu gebrauchen sein. Und die ganzen wirklich unschönen Seiten des gelähmten Lebens, das ganze Aushalten, muss doch einen Sinn haben. Andererseits haben alle Menschen ihre Bürde. Und dann schreibt sie am Ende dieses E-Mails: Ich will kein Anklopfen meines Gottes verpassen. Ich will kein Anklopfen meines Gottes verpassen. Das beeindruckt mich. Da sitzt diese Frau im Rollstuhl, kommt kaum vor die Tür und sagt: Ich will kein Anklopfen meines Gottes verpassen. Das nenne ich Advent. Voller Sehnsucht, Gott nicht zu verpassen. Wow. Klopfzeichen Gottes sind solche wichtigen Gartenzaunpfosten. Das Vertrauen, das man zu Gott gefunden hat, lebt von solchen Stunden. Von Tagen, an denen ich die Nähe Gottes erfahre, Stunden, in denen meine Gewissheit im Glauben auftaut, Minuten, an denen ich mich festhalten kann an seinen Versprechen, Sekunden der Heimat. Das muss nicht furchtbar sensationell sein, aber ich merke eben, er ist es. Er klopft, er zeigt sich. Das mit den Pfosten, mit den besonderen Stunden gilt auch für unsere wichtigsten Beziehungen, in denen wir leben. Auch sie leben von solchen Zeiten, in denen man etwas miteinander teilt, was verbindet, an dem das Wissen wächst, dass ich mit diesen Leuten mein Leben teilen möchte. Das sind solche Pfosten in Freundschaften, Ehen oder in unserem Verhältnis eben zu Gott. Tief in die Erde eingerammt und sie tragen den Zaun. Sie tragen die Ehe, sie tragen die Freundschaft und sie festigen den Glauben an Gott. Und zwischen den Pfosten hängen Bretter. Beim Landhausgartenzaun sind sie meist lang, 2 Meter. 3 Meter. Die Bretter stehen für den Alltag. Den Alltag der Ehe, den Alltag der Freundschaft, den Alltag der Beziehung zu Gott. Das sind nicht die besonderen Stunden. Das sind die alltäglichen. Und damit auch die Durststrecken. Wenig Spannendes. Wenig Vertiefendes. Da nimmt man sich nicht mehr so wahr. Da ist man nicht mehr so dankbar. Da verliert man sich aus dem Blick. Im Glauben gibt es das. Es kommt mir so vor, als ob es kein Vorwärtskommen gibt. Ich auf der Stelle trete, ich zurückfalle. Bei den Bretterzeiten stellt sich der Eindruck ein, als ob es Gott nicht gibt. Er sich verabschiedet hat, er schweigt. Dann erwarte ich nichts mehr von ihm. Dann ist das ganze Bahnhof-Ankunftsgedöns Gottes, man nennt es auch Advent, das ganze Bahnhof-Ankunftsgedöns Gottes, hohl. Ich bin mehr auf Abschied als auf Ankunft eingestellt. Im besten Fall warte ich. Amelie Himmelreich singt: Ich warte so lange, wie es braucht, um dich zu finden. Ich warte so lange, wie es braucht. Es gibt beides, es gibt die Pfostenzeiten und die Bretterzeiten, besondere Zeiten und Zeiten des Alltags. Beides hat sein Recht, beides hat seine Zeit. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes. Haben wir einen Johannes unter uns? Mal Hand hoch. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes. Wow. Johannes den Täufer, nicht Johannes Heller, an dieser Textstelle. Johannes spricht am Jordan. Menschen strömen zu ihm hinaus und jetzt müssen wir uns fragen, was ist seine Nachricht? Darum zweitens, Gott ruft zur Umkehr. Gott ruft zur Umkehr. Ich weiß nicht sicher, ob ihr das hören wollt. Wir schauen. Ihr sagt es mir anschließend beim Verabschieden. Die große Gefahr der Bretterzeiten, die können lang sein. Die große Gefahr der Bretterzeiten ist die Gewöhnung. Die Gewöhnung ist fast das Schlimmste im Glauben. Es gibt kaum was Schlimmeres als die Gewöhnung. Wer sich auf Dauer in einer Freundschaft aus dem Blick verliert, sich daran gewöhnt, wie die Wege auseinandergehen, bei dem stirbt Freundschaft. Und da hilft nur noch umzukehren. Also, wie geht es? Anrufen, was ausmachen, Geburtstag feiern, Postkarte schicken und so. Johannes der Täufer war so etwas wie der Postbote Gottes. Der Postbote Johannes sagt, kehre um, denn das Gericht wird dich sonst erwischen. Komm heraus aus deiner Distanz zu Gott. Gib die Gewohnheit auf, nicht mehr mit Gottes Reden zu rechnen. Gib das auf. Johannes stellt uns heute seine Adventspost zu, Eilpost von höchster Stelle. Dreh Gott nicht den Rücken zu, dreh dich um zu ihm. Johannes hat es sackedringend ermahnt. Er sagt überdeutlich, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr den zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Die Axt liegt schon am Baum an. Johannes attackiert. Er steht im Angriffsmodus. Johannes spricht so scharf, weil die Leute sich vor Gott so furchtbar richtig und gerecht vorkommen. Weil sie meinen, ihr Leben sei in Ordnung. Johannes redet deshalb so zugespitzt, weil er weiß, wenn sie das mit Gott fünfe gerade sein lassen, wenn sie ihn in die Wüste schicken, wird das nicht gut gehen. Wird das nicht gut gehen. Und darum brennt dieser Kerl so. Der brennt. Und er weist auf Jesus hin und ruft den Leuten zu, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Bereitet euch auf Jesus vor. Wann? Heute. Jetzt. Auf der Adventspost von Johannes ist zu lesen, der Messias kommt. Der Messias kommt nicht als gemütlicher Ja-Sager und Allesbestätiger. Er kommt nicht als harmloser Papa gnädig und erwartbarer Gnaden-Sofortspender. Er deckt auf, wie es um uns steht. Er deckt auf, wie hässlich und zerstörerisch die Sünde ist. Er macht deutlich, dass Gott all das hasst, was seine Menschenkinder kaputt macht. Und dass darauf sein Zorn die nötige Antwort ist. Es gibt einen Tag des Zorns. Wir mögen jetzt gut reformatorisch sagen, aber wir sind doch Abrahams Kinder. Wir sind doch getauft, wir sind doch religiös durchaus interessiert, wir arbeiten doch in der Kirche, wir bekommen sogar in der EMK eine Jahresspendenbescheinigung. Wir geben uns Mühe. Nein, sagt Johannes, darauf könnt ihr euch nicht zurückziehen. Was denn, Johannes, was denn? Nehmt ernst, wie es um euch steht. Nehmt ernst, was Gott will und was ihr in eurer Trägheit und eurem Hochmut nicht wollt. Nehmt ernst, wie ihr sogar noch in eurer Frömmigkeit euch Gott verweigert. Man kann sich hochfromm Gott verweigern. Nehmt ernst, was ich sage. Merkt ihr gar nicht, wie ihr mit Gott lebt? Ihr sagt zu ihm bis hierher und nicht weiter.
Ihr sagt zu ihm, das ist mir zu anstrengend, zu teuer, zu sehr gegen meine Wünsche und Pläne. Johannes deckt die unangenehmen Stellen auf und er erwartet gute Früchte eines veränderten Lebens. In einem Adventslied in unserem Gesangbuch steht es so: Bereite doch feintüchtig den Weg dem hohen Gast. Macht seine Steige richtig. Lasst alles, was er hasst. Nicht alle Nachrichten hören wir gerne, liebe Schwestern und Brüder. Nicht jede Post gefällt uns. Und ich frage euch, darf Adventszeit wehtun? Darf Gemeinde, darf Predigt, darf Glaube wehtun? Darf uns Johannes an die wunden Punkte führen, an denen wir vor Gott dicht machen, sodass wir nachher beim Mittagessen nicht gleich wieder fröhlich schmatzen, sondern das eine oder andere erstmal bereden müssen, sodass Adventszeit auch Zeit der Buße wird, sodass wir an die Dinge herangehen, an die wir seit langem nicht herangehen wollen, und zwar, weil Gott es ernst ist damit. Das ist Advent. Dietrich Bonhoeffer sagte in der Adventszeit 1930: Vor Jesus steht Johannes der Täufer. Und er ist für uns nicht zu überspringen. Ist das nicht herrlich? Und wahr. Er ist von uns nicht zu überspringen. In der gesamten alten Christenheit, so Bonhoeffer weiter, war Adventszeit Bußzeit und nicht eine Freudenzeit. Deswegen bleibt der Christbaum heute aus. Auch wenn wir einen tollen Christbaum haben, gell? Wow, da haben so viele Leute dran gearbeitet. Ich sage euch, schön ist er. Aber heute bleibt er aus. Wir haben Adventszeit, Bußzeit. Gott ruft dich zur Umkehr. Drittens, Gott fordert uns auf: Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Eine ganze Menge Leute sind damals zum Jordan hinaus zu Johannes dem Täufer gelaufen, um zu hören. Etliche von diesen Leuten stehen selbstsicher, unbeeindruckt da, spielen Zuschauer. Tun so, als ob sie das alles nichts angeht. Nie sind sie auf den Gedanken gekommen, dass sie gemeint sind. Andere merken, wie sie das unbedingt angeht. Und ihnen ist klar geworden, dass ihr Leben eine Umdrehung braucht. Sie entdecken, wir bauen ja an unserem Reich und gar nicht am Reich Gottes. Und welche von diesen umgedrehten Zöllnern und Soldaten fragen tatsächlich: Was sollen wir denn tun? Johannes sagt ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der tue ebenso. Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Tut niemandem Gewalt, sagt er zu den Soldaten, oder Unrecht, und lasst euch genügen an eurem Sold. Was soll ich tun, Herr? Hast du Gott diese Frage schon einmal gestellt? Was soll ich tun, Herr? Was soll ich tun? Vielleicht müssen wir noch früher anfangen und uns erstmal wieder Zeit dafür geben, dass sich solche Fragen einstellen, dass wir uns klar machen, es kann Gottes Wort unter uns geschehen. Ja. Und vielleicht hilft uns eine kleine Geschichte, die ein Manager von einer Begegnung mit einem Mönch erzählt. Nämlich, er erzählt: Heute bin ich einem freundlichen und unbeschwerten Menschen begegnet. Und er fragte mich: Was tust du in deinem Leben? Ich erzählte ihm von meiner Arbeit. Was tust du in deinem Leben?
fragt er nochmals. Ich erzählte noch einmal von meiner Arbeit. Was tust du in deinem Leben? Fragte er mich abermals. Da ward ich unsicher. Und während ich arbeitete, fragte ich mich selber, was tust du in deinem Leben? Was tust du in deinem Leben? Was muss ich jetzt tun? So fragt, wer getroffen ist. So fragt, wer in einer wichtigen Stunde in seinem Leben steht. So fragt, bei dem Gott einen Pfosten setzt. Darum ist es so wichtig, dass geschieht, was Lukas uns allen erzählt. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes, zu Stephan, zu Dagmar, zu Tobias, zu Frank. Was sollen wir tun? So fragen sich also Leute damals am Jordanufer und dann lassen sie sich taufen. Sie tauchen im Wasser unter, um den Schmutz ihres Lebens abzuwaschen. Einer nach dem anderen tritt ins Wasser. Wenig später kommt Jesus genau an dieser Stelle vorbei am Jordan, wo Johannes tauft. Und Jesus steigt in diese Dreckbrühe von Schuld und taucht unter. Und als er wieder auftaucht, hat er alle Schuld und alle Selbstgerechtigkeit der Menschen an sich kleben. Ich lande und fasse zusammen. Gott zeigt sich. Gott ruft zur Umkehr. Und Gott fordert uns auf, uns der Frage zu stellen, was tust du in deinem Leben? Ich mache euch einen konkreten Vorschlag für unsere Woche bis Weihnachten. Lasst uns miteinander für Gott Gelegenheiten schaffen. Wer schließt sich mir an? Das ist jetzt keine rhetorische Frage. Wer schließt sich mir von euch an? In dieser Woche den Fernseher auslassen oder etwas anderes auslassen. Ihr entscheidet. Stattdessen eine Kerze. Ein Bild, ein Buch, ein Beten, eine Liedstrophe auswendig lernen, eine Einladung oder ein Besuch. Wer macht mit? Jesus ist unterwegs zu uns. Der Heiland kommt, der Retter, der Friede, mitten im Streit, der Schuldauslöscher. Der Mutmacher, der Todbezwinger und Herzenströster. Er kommt, ist auf dem Weg zu uns. Und wir stellen uns ein, spüren, wie sehr wir ihn brauchen. Und dann sagen wir zu ihm, wie es meine gelähmte Freundin sagt, ich will kein Anklopfen meines Gottes verpassen. Ihr habt jetzt einen kurzen Augenblick der Stille, in der ihr die Entscheidung treffen könnt, ob ihr in dieser Woche mitmacht. Kurzen Augenblick der Stille. Bereitet dem Herrn den Weg.